Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas 1. Samuel, Erwählung zur Führerschaft.
In 1. Samuel 2 lesen wir dann von einem Krieg. Also in den weiteren Kapiteln lesen wir dann von einem Krieg der Philister gegen Israel. Und das sollte dann diese Wende bei Eli in seiner Familie anbrechen lassen. Nämlich dieser Ort Silo sollte dann zerstört werden. Wie wir das aus Jeremia 7, Vers 12 und 14 und Psalm 78, 60 sehen. Aber darauf kommen wir jetzt in den weiteren Kapiteln. Da sollte dieses von den Propheten angekündigte Gericht eben eingeläutet werden. Wir gehen zuerst zu Kapitel 3. Samuel ist als kleiner Junge im Tempel und dient hier dem Hohenpriester. Und nachts liegt er auf seiner Liege und plötzlich hört er eine Stimme: Samuel. Der kleine Junge geht rüber zu Eli, seinem Ersatzpapa, und sagt: Du hast mich gerufen, was ist los? Nein, nein, du, gedacht, er hat wahrscheinlich irgendwie schlecht geträumt, ja, geh wieder hin. Und das wiederholt sich, bis schließlich Eli realisiert, vielleicht spricht Gott mit dem kleinen Jungen. Und er erklärt, er kann ihm genau erklären, wie er reagieren muss, wenn Gott ruft. Wir sehen, Eli war wirklich ein Mann Gottes, der verstand auch etwas davon, wie man auf Gott hört. Und er erklärt ihm, schau, wenn die Stimme nochmals kommt, dann musst du einfach sagen: Hier bin ich, dein Herr, dein Knecht hört. Rede, denn dein Knecht hört. Und das tut der kleine Samuel so, und Gott offenbart ihm noch mehr, was mit Eli geschehen soll. Und das war eine schwere Nacht für den kleinen Jungen. Nächsten Tag sagt Eli: Was hat Gott gesagt? Der kleine Junge soll jetzt auspacken und dem alten Eli das Gericht ankündigen. Aber er sagt ihm: Nein, du musst es mir unbedingt sagen. Und er erzählt ihm alles, was Gott ihm geoffenbart hat. Und Eli kann es akzeptieren. Der beugt sich unter die Zucht Gottes. Rebelliert nicht gegen die Zucht Gottes. Akzeptiert das. Und damit beginnt die Laufbahn von Samuel als Propheten. Aber in diesem Kapitel wird ausdrücklich gesagt, in Vers 7, es gab eine Zeit, da hat Samuel den Herrn noch nicht gekannt. Und jetzt lernte er ihn kennen. Aber wir sehen auch die Jahre davor, das war in Gottes Hand, da wurde er geformt. Und es ist ganz wichtig, dass wir daran denken, auch die Jahre, bevor wir Jesus Christus kennengelernt haben, sind wichtig in unserem Leben. Bereits da können wir die Spuren Gottes sehen, wie er uns geführt hat, damit wir dann das Ziel erreichen, wofür er uns berufen hat. Und so lese ich Kapitel 2, Vers 19. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Das ist die Kindheitsgeschichte und wie Gott ihn zubereitet hat. Also 1. Samuel 3, da können wir sagen, Samuel lernte die Stimme des guten Hirten kennen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und das ist schon interessant, wenn Leute zum Glauben kommen, wie die dann sofort wenn irgendetwas an sie herankommt, Christliches, merken die, dass da ist was faul. Und die können gar nicht sagen, wo das in der Bibel steht, dass da was faul ist, weil sie gar noch nicht die ganze Bibel gelesen haben. Und trotzdem merken sie das. Die reagieren genau wie Schafe. Schafe können auch nicht sagen, wenn ein Falscher sie ruft, wessen Stimme das ist. Aber sie merken, es ist nicht die Stimme des Hirten. Sie kennen die Stimme des Hirten und anderen folgen sie nicht. Und so ist es auch bei Wiedergeborenen. Die merken, das kommt von guten Hirten, das ist etwas Fremdes. Sie wissen nicht unbedingt, was da dran spezifisch ist bei diesem Fremden, aber sie folgen dem nicht. Und das sehen wir so schön bei Samuel. Er lernt die Stimme des Herrn kennen, die Stimme des guten Hirten. 1. Samuel 4. Es war wieder Krieg zwischen Israel und den Philistern. Ihr Kerngebiet ist da, wo heute der Gazastreifen ist. Übrigens, Palästinenser, das Wort geht sprachgeschichtlich auf Philister zurück. Auf Arabisch gibt es nur ein Wort für Palästinenser und für Philister. Philistini. Und darum, obwohl sie natürlich ein Mischvolk sind, heute die Palästinenser, identifizieren sie sich heute sehr stark mit den biblischen Philistern. Und sagen, wir sind die Philister und wir haben ein Recht, in diesem Land zu sein. Aber Israel hat kein Recht. Und diese ganze Samuel-Geschichte ist so aktuell, weil wir haben dauernd diese militärischen Konfrontationen zwischen den Philistern und Israel. Also Israel hatte damals sehr schwer darunter zu leiden, bis schließlich David, der König, sie von dieser Geißel befreien konnte. Und wir wissen, David als König, als auserwählter König, ist ein Hinweis auf den Messias. Wann wird Israel von dieser Geißel befreit werden? Erst dann, wenn der Messias kommt. Da sehen wir also diese aktuelle prophetische Komponente in diesem Bibelbuch. Nun, 1. Samuel 4, es war wieder Krieg. Und da haben sie sich gesagt, jetzt machen wir einen totalen Coup. Jetzt holen wir die Bundeslade mit in den Krieg und dann werden wir siegen. Das machen sie und die Philister erfahren, die kommen mit der Bundeslade. Die haben Horror bekommen. Jetzt geht es uns an den Kragen. Und darum haben sie umso löwenmutiger gekämpft und haben Israel besiegt. Die waren genauso abergläubisch wie die Israeliten. Die Meinung, wenn die Bundeslade, die war ja nur ein symbolisches Tempelgerät. Es war nicht Gott. Und schon gar nicht Gott in einer Box. Nein, das war nur ein Symbol, das markierte den Ort, wo Gott im Tempel sich Israel besonders offenbarte. Aber sie glaubten, das bringt irgendwie Erfolg, Glück. Und dieses Talisman-Denken, das ist tiefer versteckt in unseren menschlichen Herzen, als wir denken. Und das hatten die Philister auch. Aber dann geschah die Katastrophe. Die Bundeslade wurde von den Philistern erobert und in ihr Gebiet abgeführt. Als Eli davon hörte, das war für ihn so schrecklich. Er war gerade wieder mal auf seinem Stuhl, war ganz alt und unbeweglich. Und als er das hörte, fiel er nach hinten runter von seinem Richterstuhl und brach sich das Genick und starb. In diesem Krieg kamen die beiden Söhne Hophni und Phinehas ums Leben. Eli hat als Richter nicht eingegriffen, aber dann hat Gott eingegriffen. Das ist noch ein wichtiges Prinzip, wenn die Menschen ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, dann können wir damit rechnen, dass Gott dann eingreift. Gott hat sie im Krieg getötet. Aber die Frau des einen war gerade schwanger und diese Schreckensnachricht, die Frau von Phinehas, ich lese Kapitel 4, 21, Vers 19 am Schluss, sie hört, ihr Mann ist tot, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Das kennen wir, das Phänomen, nicht wahr? Dass Wehen ausgelöst werden können durch Schreckensereignisse. Und um die Zeit ihres Sterbens, da sprachen die Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn einen Sohn hast du geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es nicht zu Herzen. Und sie nannte den Knaben Ikavot, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist genommen. Dieser Name hat sehr viel zu bedeuten. Mit Kavod, Herrlichkeit, wird in der Bibel immer wieder die Shechina, diese geheimnisvolle Wolke und Feuersäule, bezeichnet. Ich habe hier angegeben zum Beispiel Hesekiel 43, 2. Und indem die Bundeslade wegging, ging die Shechina von Israel weg. Und darum dieser Name Ikavod, nicht Herrlichkeit. Die Shechina ist weg. Und die Shechina, die kommt dann erst später in 1. Könige zurück, nachdem Salomo den Tempel gebaut hatte. Wir haben also von hier weg bis auf Salomo die Zeit Israels ohne Shechina. Und jetzt sehen wir, was das prophetisch bedeutet. Bei Salomo kam die Shechina zurück. Und sie war die ganze Zeit des ersten Tempels, war sie da. Aber kurz vor der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar ging die Shechina aus dem Tempel weg, durchs Osttor zum Ölberg, und dann verschwand sie. Und die kam nie mehr zurück. Als die Juden aus Babylon zurückkehrten, den zweiten Tempel bauten, da kam die Shechina nicht mehr. Die war nie mehr gesehen im Tempel. Aber Hesekiel sagt voraus in Kapitel 43 seines Buches, im Endzeittempel, im dritten Tempel, wird die Shechina zurückkehren. Nun, unser Fazit, die Geschichte von hier, in 1. Samuel 4, bis auf Salomo, ist gewissermaßen eine Parallelgeschichte von der Zerstörung des ersten Tempels bis ins Tausendjährige Reich. Es entspricht der Zeit, wo über Israel steht, Ikavod, ohne Shechina. Und da haben wir diesen Konflikt Israel-Palästina. Ja, weil Philistäer, das Philisterland, das ist Palästina. Israel-Palästina. Und dann sagen sie sich, wir brauchen einen starken Mann. Wir brauchen einen ganz starken Mann. Und dann haben wir Erfolg. Und wir werden jetzt gleich sehen, dann kommt eben Saul. Und Saul war dann wirklich einen Kopf größer als alle anderen. Von der Schulter an aufwärts. Da hatten sie wirklich den großen Mann, den starken Mann. Und er hat Erfolg gegen die Palästinenser, gegen die Philister. Und das geht so lange gut, bis nicht ein noch größerer kommt. Goliath aus Gat. 3 Meter. Das ist die Pointe im ersten Buch Samuel. Der Mensch sucht den starken Mann, um die Probleme zu lösen, die man nicht meistern kann. Und das geht so lange gut, bis nicht noch ein größeres Problem kommt als der Mann, als der starke Mann. Und dann kommt ein kleiner Mann auf den Plan, David, und der besiegt Goliath. Und David weist eben hin auf den Herrn Jesus, den Messias. Er kommt und besiegt Goliath, aber wir sehen, wie David dann verworfen wird. Und Saul jagt David. David ist der verworfene Messias, kann man sagen. Und das entspricht der Zeit heute. Der Jesus hat den Satan am Kreuz besiegt, aber seither ist er der verworfene Messias. Aber der Zeitpunkt kommt, wo er dann gewissermaßen die Macht antreten wird. Wenn er kommt als König der Könige, das führt uns dann zum zweiten Buch Samuel, wo David die Königsherrschaft übernimmt. In vielen Kriegen besiegt er alle Feinde rundherum. Und dann kann Salomo, sein Sohn, weiterfahren, eine Friedensherrschaft aufrichten und er baut den Tempel in Jerusalem. Der Herr Jesus, wenn er zurückkommt, wird er wie David verschiedene Kriege führen und wird alle seine Feinde besiegen. Und wenn das vorüber ist, richtet er wie Salomo die Friedensherrschaft auf über die ganze Welt und baut den Endzeittempel nach Ezekiel 40 bis 48. Und da kommt dann die Schechina zurück. Also wir sehen, wie diese Samuel-Bücher effektiv eine Übersichtsschau geben über die Heilsgeschichte in prophetischer Weise. In 1. Samuel 5, da wird die Bundeslade in Asdod bei den Philistern in den Tempel ihres Gottes Dagons gestellt. Am nächsten Tag kommen sie wieder in den Tempel. Dagon liegt auf seinem Gesicht vor der Bundeslade. Schon dramatisch. Plötzlich liegt der Gott da auf dem Boden. Dann richten sie ihren Gott wieder auf. Was ist das für ein Gott, den man aufrichten muss? Unser Gott richtet uns auf, wenn wir am Boden liegen, oder? Übrigens, auf Hebräisch, wenn man sagt, wie geht es dir? Maschlumcha, wie steht es um deinen Frieden, wörtlich? Dann sagt man zum Beispiel, Me'a'achus, 100%, da geht es einem super. Und wenn man sagt, total schlecht, dann sagt man, Al-Hapanim, auf dem Gesicht. Ja, dann ist man eben am Boden, so wie Dagon. Aber Gott kann uns dann aufrichten. Die mussten ihren Gott aufrichten. Am nächsten Tag war er wieder am Boden. Und zwar Kopf abgeschlagen und Hände abgeschlagen. Nur der Rumpf blieb übrig. Also Gott demonstrierte sichtbar diesen Heiden, dass er der allein wahre Gott ist. Aber wir sehen hier, es gibt einen Kampf zwischen dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Gott der Philister. Und die Philister meinten, ihr Gott sei stärker. Aber der Gott Israels ist stärker als der Gott der Philister. Übrigens, die Philister heute rufen jeden Tag, die muslimischen Philister, jeden Tag rufen sie Allahu Akbar. Allah ist nicht groß. Kabir heißt groß. Akbar heißt größer. Größer als der Gott der Juden und der Christen und so weiter. Aber hier wird demonstriert, wer ist der wahre Gott. Ja, und dann bringen sie, weil eine Seuche ausbricht, bringen sie die Bundeslade nach Gat. Dort geschieht die gleiche Katastrophe. Dann bringen sie die Bundeslade nach Ekron. Und schließlich, die haben dermaßen genug von der Bundeslade. Die müssen wir nur irgendwie loswerden. Und da haben sie dann ihre Spezialisten gefragt, was sollen wir tun? Die haben dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie eine Erstattungsabgabe diesem Gott Israels geben. Man sollte goldene Beulen machen und goldene Mäuse, weil es eine Beulen- und Mäuseplage gab. Offensichtlich war das also eine Infektion, die durch eine Mäuseplage ausgelöst wurde und dann eben am Körper Beulen ergab. So haben sie goldene Mäuse und goldene Beulen gemacht. Die Bundeslade haben sie auf einen Wagen getan mit Kühen. Und sie haben sich gesagt, wenn die Bundeslade nach Israel gebracht wird und diese säugenden Kühe nicht vom Weg abbiegen und zurückkommen, dann war das alles von Gott und sonst war es einfach ein Zufall. Die haben auch damals über Zufall gesprochen, oder? Und die Kühe blieben auf dem Weg, obwohl es säugende Kühe waren, und brachten die Bundeslade hinüber ins israelitische Gebiet. Dort haben wir dann die Bundeslade übernommen, auf einen Stein gesetzt. Und die Leute haben gemerkt, da ist wirklich Gott dahinter. Übrigens, im Salomonischen Tempel hat man diese Kiste mit den goldenen Mäusen im Allerheiligsten aufbewahrt. Weil im Talmud, im Traktat Yoma 52b, heißt es, im zweiten Tempel war die Kiste mit den goldenen Mäusen nicht mehr im Allerheiligsten. Im Gegensatz zum ersten. Also die könnte auch im Tempelberg versteckt sein. Wäre noch interessant für die, die nach goldenen Mäusen der Philister suchen möchten. Schon spannend, was da alles drin ist in dem Tempelberg. Und jetzt noch zu den Kühen. Die sind also nicht abgewichen vom Weg nach rechts oder nach links. Gott konnte sie auf dem Weg bewahren. In Josua 1 sagte Gott zu Josua, er soll täglich in der Bibel lesen und darauf achten, dass er nicht abweicht nach links oder nach rechts. Weder liberal noch gesetzlich wird, sondern nur biblisch. Und wir wissen, wie stark wir in Gefahr sind, abzuweichen nach rechts oder nach links. Aber wir sehen, Gott ist in der Lage, uns auf dem Weg zu bewahren. Er konnte das auch bei Kühen. Aber eben, wir sind keine Kühe. Und darum ist das eben unserer Verantwortung überlassen. Spurgeon sagte, der Glaube von gestern nützt mir nichts für heute. Ich muss jeden Tag neu glauben. Nicht in dem Sinn, ich muss jeden Tag wieder eine Bekehrung erleben. Eine echte Bekehrung muss man nur einmal erleben. Aber ich muss jeden Tag wieder ganz klar machen, ich möchte wirklich auf dem biblischen Weg möchte ich vorwärts gehen. Und wenn ich abweiche, möchte ich mich korrigieren lassen. Gott könnte uns drauf lassen, wenn wir Kühe wären, aber wir sind keine Kühe. Dann 1. Samuel 6, 19. Und er schlug unter den Leuten von Beth-Shemesh, weil sie die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug unter dem Volk. Da gab es also unzählige Tote in Israel, weil die Leute von Beth-Shemesh neugierig waren und wollten die Bundeslade mal anschauen. Es gibt Übersetzungen, die sagen, sie hätten in die Bundeslade geschaut. Es ist nicht nötig, das zu übersetzen in. Man kann auch schlicht übersetzen, die Bundeslade anschauen. Die war nämlich immer gedeckt. Das war vorgeschrieben in 4. Mose. Die hatte immer zwei Decken darüber. Kann man mal nachlesen in 4. Mose 4. Ein Dachsfell und ein Tuch von blauem Purpur. Normalerweise hat in der ganzen Geschichte Israels kaum ein Israelit die Bundeslade je wirklich gesehen. Wenn sie herumgetragen wurde, war sie immer gedeckt mit den Tüchern. Niemand hat die gesehen. Also der hohe Priester natürlich, am großen Versöhnungstag. Aber normalerweise hat niemand die Bundeslade gesehen. Und jetzt die Leute von Beth-Shemesh. Das ist die Chance. Jetzt schauen wir mal die Bundeslade an. Heben den Schleier und Gott schlägt zu. Warum so hart? Nun, ich habe auf dem Blatt vermerkt, die Bundeslade ist ein Bild von Jesus Christus. Die Bundeslade bestand ja aus Akazienholz und war mit Feingold überzogen. Und der Deckel aus reinem Gold, der Sühnedeckel, auf Griechisch heißt der Hilasterion, und in Römer 3, 23 steht, Gott hat Jesus Christus als Hilasterion hingestellt für uns Menschen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, der hohe Priester musste ja immer am Versöhnungstag das Blut einmal auf den Deckel sprengen, damit wir durch den Glauben an sein Blut, durch Glauben gerechtfertigt würden. Also Römer 3, 23 sagt ausdrücklich, die Bundeslade weist auf Jesus Christus hin. Das Holz weist auf seine Menschheit hin. Nach Jesaja 11, Vers 1 ist er ja der Spross aus dem Stumpf Isais. Holz, ja? Einer der Freunde von Hiob hieß Eliphaz. Hiob 4,1. Das heißt, mein Gott ist Feingold. Und dieser Eliphaz sagt Hiob in 22, 25, wirf all dein Reichtum weg und dann wird Gott dein Feingold werden. Dein wirklicher Schatz. Also die Bundeslade weist hin auf Jesus Christus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Das ist ein Geheimnis, das wir nicht erfassen können. Es ist etwas ganz Unergründliches, aber es gehört zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. Die Gottheit und Menschheit Jesu Christi in einer Person. Und wenn wir auf neugierige Art an dieses Geheimnis herangehen, dann gehen wir auch auf eine unehrerbietige Art daran heran. Und das kann Gott nicht akzeptieren. Also, wer Theologie betreibt, einfach als Wissenschaft. Da kann man vergleichen mit jemand, der so mal die Bundeslade mal anschauen, ja? Nein, das sind Dinge, wo wir uns wirklich bewusst sein müssen, dass es da um ein heiliges Thema geht. Und darüber steht ein Schleier der Ehrfurcht. Das finden wir hier so illustriert. 1. Samuel 7, die Bundeslade kommt nachher von Bet-Shemesh nach Kirjat Jearim und sie ist dort 20 Jahre. Und dann finden wir etwas ganz Schönes. Israel kommt zu Samuel als Nation und er sagt ihnen, schaut mal, wenn ihr wirklich umkehrt und wirklich aufräumt mit eurer Schuld, dann will ich für euch als Fürbitter einstehen. Vers 5. Und das Volk Israel sagt wirklich, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und dann opfert Samuel ein Milchlamm, schreit zu dem Herrn und es kommt ein Donner vom Himmel. Es gibt wieder Krieg mit den Philistern und Israel erringt einen gewaltigen Sieg. Aufgrund von nationaler Buße. Eine Parallele zu heute. Ist ganz interessant, jetzt diese Situation in Israel ist ja wirklich eine Katastrophe. Und die führt wirklich die Regierung, das Volk in die Hoffnungslosigkeit. Wie kann man das Problem lösen? Und dann am 13. März wurde von Rabbinern in Israel und auch weltweit ein Buß- und Bettag ausgerufen, der jetzt jedes Jahr wiederholt werden soll am 13. März. Und die haben vorgeschlagen, dies und diese Psalmen soll man beten und haben auch vorgeschlagen, Gebete aus dem Machzor Yom Kippur, das ist das Gebetsbuch für den Bußtag des Yom Kippurs, des Versöhnungstages, diese Gebete soll man bringen. Wir müssen als Nation Buße tun über unsere Schuld. Das ist also schon eindrücklich, diese Auseinandersetzung Palästina, Israel, Philisterland, Israel, die führt schließlich das Volk zur Einsicht, wir müssen umkehren. Und wir wissen ja, in Gottes Heilsplan wird Israel noch eine wirkliche Umkehr, der Überrest, erleben und dann die Befreiung des Messias. Aber das ist schon ein Hoffnungsschimmer, dieses Bewusstwerden, wir müssen national umkehren. Und das finden wir so schön dargestellt in 1. Samuel 7. Samuel opfert, es donnert oben, Gott greift ein und die Philister werden geschlagen, werden besiegt. Es ist doch interessant, auf der Grundlage des Opfers bekommt Israel Segen. Und solange Israel als Nation das Opfer nicht erkennt, wird es auch den Frieden nie geben. Das ist das Drama. Gott benutzt diese Auswegslosigkeit, um sein Volk zur Buße und zur Erkenntnis des Opfers hinzuführen. Übrigens, der Donner da oben in 7 Vers 10, und der Herr donnerte mit starkem Donner an selbigem Tag über den Philistern und verwirrte sie. Die Mama von Samuel, was hat die gebetet in 1. Samuel 2 Vers 10? Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Es ist gewaltig. Das Gebet einer Frau mit prophetischer Weitsicht. Der Herr wird richten die Enden der Erde und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Wir machen jetzt die große Pause. Wir sind stehen geblieben bei der nationalen Buße Israels. Samuels Fürbitte und Brandopfer. Ich verweise noch auf Jeremia 15,1. wo Samuel als ganz spezieller Fürbitter Israels erwähnt wird und auch Psalm 99, Vers 6. Damals stellte Samuel einen Stein auf, gab ihm den Namen Ebenezer, Stein der Hilfe, um gewissermaßen Gottes Treue zu markieren. Und so kann man das auch sehr persönlich übertragen. Wir können auch in unserem Leben, wenn wir das so überschauen, immer wieder Gottes Durchhilfe bis an diesen Punkt erleben. Es lohnt sich auch, gewissermaßen solche Markierungen zu erkennen in unserem Leben. Bis hierher hat der Herr geholfen. Ebenezer. Dann kommt Kapitel 8. Das Volk ist enttäuscht über die Söhne von Samuel. Das waren korrupte Richter. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum hat Samuel das überhaupt zugelassen, dass diese Söhne dieses Richteramt ausüben konnten? Da ist doch auch eine gewisse Verantwortung bei Samuel, die auf ein Versagen hinweist. Aber das hat dem Volk erst recht die Enttäuschung gegeben über diese Art von Regierung, wie Israel das jahrhundertelang kannte, immer diese Richter. Und so gaben gerade die missratenen Söhne von Samuel dem Volk ein Argument in die Hand: Wir möchten jetzt auch einen König haben, so wie die anderen Völker. Wir wollen nicht mehr einen Extrazug fahren. Man kann dieses Kapitel auch sehr aktualisieren. Das erleben auch immer wieder Kinder aus gläubigen, aus christlichen Familien. Sie merken immer, dass sie bei manchen Themen und so müssen sie einen Extrazug fahren in der Schule. Und das ist ein sehr großes Spannungsfeld für Kinder. Und darum ist es auch wichtig, dass man als Eltern sich Mühe gibt, irgendwie dieses Vakuum, das da entstehen könnte, mit einer Alternative auch auszufüllen. Also man merkt, es lohnt sich ja auch, eben diesen Weg zu gehen. Israel hatte genug von einem Extrazug als auserwähltes Volk. Wir möchten so sein wie die anderen. Sie wollten also nicht mehr Samuel als Oberrichter. Samuel war tief enttäuscht. Und Gott sagt ihm: Vergiss das. Sie haben mich eigentlich verworfen. Sie wollen nicht, dass ich eigentlich als König über Israel herrsche und so eben gewisse Personen als Richter benutzt habe, ohne dass die wirklich die Position eines Königs einnehmen. Sie haben mich verworfen. Höre auf sie, sie sollen einen König haben. Samuel ist bereit und erklärt dann auch in diesem Kapitel, wie das so geht und was es auch für Nachteile bringen wird. Im Gegensatz zu den Richtern, ein König hat einen ganz anderen Status. Da müsst ihr Steuern bezahlen. Und es wird zu schweren zusätzlichen Steuerbelastungen kommen. Kein Problem, wir wollen sein wie die anderen Völker. Aber er hat ihnen das nochmals ganz deutlich vorgelegt. Nun ist es interessant, wir sehen in den früheren Bibelbüchern, dass Gott eigentlich geplant hat, dass es einmal zu einem Königtum kommen würde in Israel. 1. Mose 17, da sagt Gott zu Abraham, Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen machen, und Könige sollen aus dir hervorkommen. Ich habe noch weitere Stellen angegeben, auch Vers 16 in diesem Kapitel, dann in 25, 11, wiederum, in 5. Mose 17, 14 bis 20, hat schon Mose das Königsgesetz gegeben. Wenn Israel einmal einen König haben wird, nach welchen Prinzipien der König dann sich richten muss. Das war alles schon vorbereitet. Und schauen wir, ich habe am Anfang gelesen aus Apostelgeschichte 13, wo Gott sagt: Ich habe David gefunden, den Mann nach meinem Herzen. Also die Monarchie, die Königsherrschaft durch David, die kam von Gottes Seite her. Also es wäre so oder so einmal zur Monarchie gekommen, aber Israel fragte eigentlich, sagen wir, 40 Jahre zu früh. Es war also die falsche Zeit. Es wäre sowieso gekommen, aber sie haben zur falschen Zeit etwas gewollt, was Gott ihnen später sowieso gegeben hätte. Und das Motiv war falsch. Wir wollen so sein wie die anderen Völker. Zur falschen Zeit und aus dem falschen Motiv. Und das sollte Konsequenzen haben. Übrigens in 8, Vers 1. Samuel 8, wenn es heißt, dass sie einen König haben wollten, um einen König gebeten haben, da findet man im Hebräischen das Wort Sha'al. Das Partizip davon heißt Sha'ul, gefragt, erbeten. Sha'ul ist Saul. Auf Hebräisch sagt man, für Saul sagt man Sha'ul, der Gefragte. Und sie haben also, dieses Wort kommt immer wieder vor, sie haben einen König erbeten oder erfragt. Und das ist das Wort Sha'al, also das gleiche Verb wie der Name Saul, Sha'ul. Und Gott erklärt, damit haben sie ihn als König eigentlich verworfen. Also er ist der Mann, der gewählt wurde, gewünscht wurde vom Volk. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9. Da wird die Geschichte erzählt von dem jungen Saul. Vers 2, oder Vers 1 und 2. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bekorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters. Ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, hebräisch Shaul, Erbetener, jung und schön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles Volk. Sein Vater hatte Esel verloren, die hatten sich verirrt und Saul musste mit einem Knecht die Esel suchen gehen. Das wird so schön berichtet, diese Geschichte, wie die Esel verloren gegangen sind und Saul ein Königtum gefunden hat. Und Gott hat auch dann die Esel finden lassen. Also, der Mann, der die Esel verloren hat und ein Königtum gefunden hat. Das wird uns beschrieben in Kapitel 9 bis 10. Auf dieser Suche nach den Eseln kam nämlich der junge Saul in Kontakt mit dem Propheten Samuel. Und Gott gab ihm den Auftrag, das ist der Mann, jetzt musst du ihn zum König salben. Wir finden schöne Charaktereigenschaften oder überhaupt Eigenschaften Sauls. Er war jung, schön, ein Kopf größer als alle anderen. 9,2, 10, 23. Dann sehen wir, er war fleißig und zuverlässig, wie er da die Esel suchen gegangen ist. Kapitel 9, 3 bis 5. Und als das sehr lange ging, dieses Suchen, war er sehr bekümmert um den Vater, dass der etwa Angst bekommen könnte. Also hat er Sorgen um seinen Vater. Kapitel 9, Vers 5. Und als sie dazu zu dem Propheten Samuel gehen wollen, dann sagt er, ja, wir können doch nicht einfach zu diesem Propheten gehen, wir haben kein Geschenk. Der war auch sehr anständig. Der wollte ein Geschenk mitbringen, ja? Und das haben wir in Kapitel 9, 7. 9, 21 zeigt, er war sehr demütig. Obwohl die Familie ja reich war, sagt er in Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht meine Familie die geringste unter allen Familien des Stammes Benjamin? Also er hatte nicht eine große Meinung von seiner Familie und damit von sich selbst. Demütig. Und weiter in Kapitel 11, Vers 14, in einem bestimmten Zusammenhang sehen wir, wie er barmherzig war gegen seine persönlichen Feinde. Sehr wertvolle menschliche Eigenschaften. Und genau das sollte der starke Mann werden nach dem Herzen des Volkes. Kapitel 10, die Salbung. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Die Salbung des Königs Saul. Fällt uns auf, was Samuel benutzt hat? Eine Flasche. Später, als David gesalbt wird in Kapitel 16, da benutzt er, derselbe Prophet, ein Ölhorn. 16, Vers 19. Und da haben wir bereits einen prophetischen Hinweis. Wenn man eine Flasche zu Boden schmettert, dann ist sie kaputt. Wenn man ein Horn, sagen wir ein Widderhorn, auf den Boden schmettert, ist es nicht zerschmettert. Das Königtum Sauls sollte zerbrechen. Aber das Königtum Davids sollte ewig bleiben. Und der letzte König aus dem Haus Davids soll der Messias Jesus sein, der 1000 Jahre über die Erde regieren wird, bis dann der Weltuntergang kommt. Also auch hier haben wir ganz dramatische Aussagen mit dieser Flasche im Gegensatz zum Horn. Samuel sagte Saul verschiedene Zeichen voraus, die geschehen sollen, wenn er dann weitergeht nach dieser Salbung. Und all diese prophetischen Aussagen sollten eine Bestätigung sein, dass diese Salbung wirklich von Gott bestätigt war. Und schließlich wird dieser Saul dann öffentlich auch vom Volk anerkannt. 10, Vers 24. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Habt ihr gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen: Es lebe der König. Saul wird anerkannt. Nun, ich habe erklärt, Gott wollte Saul nicht als König. Das Volk hat ihn verlangt. Warum hat er denn trotzdem diesen König gegeben? Und dann schließlich mit der Salbung eingesetzt. Das Geheimnis wird uns in Hosea gelüftet. Hosea 13, Vers 10, das ist der erste der kleinen Propheten, also das 12. Buch der Bibel. Jetzt findet man es gut, ja. 13, Vers 11, Vers 10 schon. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in allen deinen Städten? Und wo deine Richter, von welchen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Gott hat also die Bitte um Saul erhört, aber das war gewissermaßen im Zorn. Denn Gott war entrüstet darüber, dass er eigentlich als König verworfen worden war. Und darum hat Gott also dieses Gebet erhört, aber es war gleichzeitig ein Gericht für Israel. Und da sehen wir die Möglichkeit, dass wenn wir einfach eigensinnig um Dinge bitten, dass es geschehen kann, dass Gott diese Bitten erfüllt, aber nicht zu unserem Guten. Und so war das mit Saul. Da sollte das Volk wirklich erkennen, was es bringt, jemanden zu wünschen, den Gott nicht geben wollte. 1. Samuel 11. Es gibt einen Konflikt mit den Ammonitern, Nordjordanien. Da hat Saul große militärische Erfolge. In Gilgal, Kapitel 11, 15, wird er nochmals durchs Volk erneut bestätigt als König. Und dabei ist Gilgal ein wichtiger Ort. Dieser Ort kommt in Buch Josua dauernd vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. All die vielen Stellen aus Kapitel 4, 9, 10, 12, 14 und 15. Als Josua und das Volk Israel ins Land hineingingen, ins verheißene Land, da war Gilgal immer der Ausgangspunkt für die für die vielen Siege im Land. Gilgal war der Ort, wo sie sich beschnitten hatten. Die Beschneidung spricht von Gottes Gericht über unsere verdorbene Natur, die nur in der Lage ist, immer wieder einen Sünder zu zeugen. Die Beschneidung anerkennt Gottes Urteil über unsere verdorbene Natur. Aber das war dann auch der Ausgangspunkt für Siege, für Erfolg. Und nun, Saul kommt nach Gilgal, dem verheißungsvollen Ort des Gelingens. Aber wir sehen, der Wunsch nach Saul kam ja aus der verdorbenen Natur Israels, aus einem verdorbenen Herzen, und darum konnte das keinen wirklichen Erfolg geben. Anfänglich war aber Erfolg da. Ich habe hier auch noch aufgeführt all die Stellen in 1. Samuel, wo Gilgal vorkommt. All die vielen Stellen in Kapitel 7, 10, 11, 13 und 15. Also dieser Ort spielt eine wichtige Rolle im Vergleich mit dem Buch Josua. Anfänglich sieht alles so erfolgversprechend aus. Dann kommt Kapitel 12. Samuel hält hier eine feierliche Abschiedsrede und zeigt nochmals dem Volk seine ganze Verantwortung auf. Und er spricht hier über den Messias. 12, Vers 3. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Messias. Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Der Herr ist Zeuge gegen euch und Zeuge sein Messias an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprechen: Er ist Zeuge. Das Interessante ist, Samuel spricht hier über den Messias als eine Person, die existiert. Schon damals. Also der Messias wird nicht dargestellt als irgendein Mensch, der dann später einmal geboren wird, sondern hier wird die Präexistenz, also die Existenz schon vor seiner Geburt, wird hier ganz klar ans Licht gebracht. Das stimmt übrigens auch überein mit Micha 5,1, wo steht, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll. Dann ist er ein Mensch. Aber es heißt im gleichen Vers: Und seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Dann ist er Gott. Gott und präexistent. Das ist ein ganz anderer Jesus, ein ganz anderer Messias als der Messias im Koran. Nach dem Koran ist Jesus ein geschaffenes Wesen im Mutterleib der Maria. Das ist nicht der gleiche Jesus. Der Jesus im Koran ist ein anderer Jesus, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Jesus der Bibel.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas 1. Samuel, Erwählung zur Führerschaft.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.